Ja, liebe Geschwister, bin ich da? Ja. Die Party ist rum. Die Feier ist vorbei. Vor 14 Tagen haben wir Taufe gefeiert. Super Geschichte. Wir waren alle fröhlich. Aber die Party ist rum. Ende. Vorbei. Bei Jesus am Jordan, er ist getauft worden. Riesenparty, Riesenfest, Riesenbegeisterung. Gott kommt, öffnet den Himmel, lasst uns hineinschauen, was an Großem da ist. Eine Stimme erscheint, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist kommt in Form von einer Taube auf Jesus, rüstet ihn aus. Die Leute waren mit Sicherheit begeistert von dem Geschehen. Vorbei. 14 Tage rum. Jesus, der kehrte nun erfüllt vom Heiligen Geist vom Jordan zurück und wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, wo er 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde. Und er aß nichts in jenen Tagen, und als sie vorüber waren, hungerte ihn. Der Teufel aber sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesem Stein, er solle zu Brot werden. Und Jesus entgegnete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Und er führte ihn hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt. Und der Teufel sagte zu ihm: Dir werde ich die ganze Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und wenn du niederkniest vor mir, wird sie ganz dein sein. Jesus entgegnete ihm: Es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei, dich zu behüten, und auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus entgegnete ihm: Es ist gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen zu Ende gebracht hatte, ließ er von ihm ab bis zur gelegenen Zeit. Was hier beschrieben wird und dargestellt wird, ist die Zeit nach der Party. Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, er hat eine tolle Taufe erlebt, Gehorsamsschritte sind Segensschritte, er hat es erfahren, wie hoffentlich unsere Täuflinge auch, wie wir auch immer wieder erfahren dürfen, wenn wir wirklich das tun, was der Herr uns sagt, dass darauf Segen liegt, dass da Freude ist, dass da Begeisterung ist. So gesehen war ja alles top, das lief ja alles ganz gut. Vielleicht bist du ja auch einen Gehorsamsschritt gegangen, hast dich für eine verbindliche Nachfolge entschieden, dienst ihm und bist durch die Kraft des Heiligen Geistes in so manchem Bereich der Gemeinde oder im Dienst für andere Menschen tätig. Oder wie Irmgard, sogar bereit, ein völlig anderes Leben in der Abhängigkeit Gottes zu führen, sogar ins Ausland zu gehen. Das macht schon Sinn. Und diese Entscheidungsmomente, wo ich mich dazu entscheide, das so zu tun, das sind richtige Highlights oft auch in unserem Leben. So weit, so gut. Aber wenn wir jetzt die Geschichte mit Jesus weiter betrachten, dann stellen wir fest, dass trotz aller klaren Nachfolge es wohl jemanden gibt, dem das absolut nicht passt. Der nicht will, dass die Party weitergeführt wird. Der sagt: Das torpediere ich. Das will ich nicht. Jemand, der es partout nicht will, dass Menschen aus seinem Machtbereich entrissen werden und er die Kontrolle darüber verlieren könnte. Es war damals so bei Jesus und es hat sich bis heute nicht geändert, liebe Geschwister. Es gibt eine Versuchungsrealität, nenne ich das mal. Eine Anfechtungsrealität für Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist etwas, was auch zu unserem Leben dazugehört. Es ist nicht immer nur Party. Es gibt eine Realität für Menschen, die sich entschieden haben, Christus zu folgen und ihm zu dienen, dass das auf den Prüfstand kommt. Es muss uns wirklich immer wieder klar sein, dass Satan alle Jesus-Nachfolger auf dem Kieker hat. Dich und mich. Und früher oder später kämpft er gegen dich. Jedenfalls, er wird es versuchen. So war es bei Jesus und so ist es bei uns. Auch wenn wir vor 14 Tagen Taufe gefeiert haben, auch wenn wir gerade tollen Lobpreis erleben. Diese Realität ist auch da. Und ich habe für mich selber erlebt, in dem Moment, wo ich klare Schritte mit Jesus gehe, sind Anfechtungen da. Fangen Dinge an, kompliziert zu werden. Passieren Dinge in meinem Leben, die ich mir so nicht gedacht habe. Pläne, die ich geschmiedet habe, die zerbrechen. Dinge, die ich mir vorgenommen habe, fehlt mir die Kraft. Und ich merke, ich scheitere manchmal sogar an mir selber. All diese Dinge passieren. Satan möchte unsere geistliche Autorität, die wir empfangen haben, zum Beispiel in der Taufe, unsere Position, unsere Fähigkeiten, das, was er in uns hineingelegt hat, was Jesus uns Gutes gegeben hat, wo er sich uns entwickeln hat lassen, er möchte das lahmlegen. Er möchte das, wenn es geht, ausschalten. Wir sollen letztlich Menschen gefallen, aber nicht mehr Gott. Das ist sein Ziel. Du sollst schon Menschen gefallen. Die Menschen sollen mit dir zufrieden sein, aber Gott nicht mehr. Es ist perfide. Und bei Jesus versuchte Satan, dass er seine Macht gebraucht, damit er seinen eigenen Interessen dienen kann. Das stand dahinter. Und letztlich wandte sich Jesus gegen jede einzelne Versuchung Satans, indem er sich genau auf Gottes Wort bezog. Denn es steht geschrieben, denn du hast gesagt. Und wenn das die wirksame Strategie für Jesus war, dann müssen gewiss auch wir sein Wort, wie es uns in der Bibel offenbart ist, kennen und lernen, uns darauf auch voll zu verlassen, in den Anfechtungen. In der Party ist das relativ leicht, wenn alles gut läuft. Aber dann in den Situationen, die nach dir greifen, die schwierig werden, dann ist der Punkt, wo du sagst, so, und jetzt stelle ich mich auf Gottes Wort. Jetzt fange ich an, auf die Verheißungen Gottes, auf das, was mir verheißen ist, wirklich zu bauen. Das ist ein Kontraprogramm. Und das schmeckt dem Bösen nicht. Schauen wir uns einmal genauer an, wie der Satan versucht, den Dienst Jesu auszuhebeln und wie er auch uns heute versucht, uns lahmzulegen. Ich finde da drei Stolpersteine drin, die eigentlich auch uns betreffen. Der erste Stolperstein, der Satan Jesus wohl in den Weg kullert, ist eine Mangelernährung. Situation, Jesus ist in der Wüste, er isst nicht, er hat Hunger. Richtig Hunger. Das heißt auch, Jesus ist in der Wüste. Das heißt, er ist an einem Ort nicht mehr da, wo Party ist, sondern er wird durchaus von Gottes Geist in die Wüste geführt. Das ist in unserem Leben auch manchmal so, dass wir nicht immer da uns aufhalten sollen, wo gerade alles perfekt läuft. Er schickt uns manchmal in Situationen in die Wüste. Das gehört zu unserem Leben und das gehört zu unserem Glauben, dass unser Glaube stark wird. Damit der Glaube sich bewährt, weil nur so letztlich Glaube wachsen kann. Und Glaube, der hält, was er verspricht, der muss wachsen. Das ist wie ein Pflänzchen in uns, das muss wachsen, sonst geht's kaputt. Und solche Wüstenerfahrungen, sage ich mal, solche Wege in der Wüste, die jeder Mensch in seinem Leben erleben wird, wir können es nicht verhindern. sind Wege, wenn wir sie aus Gottes Hand nehmen können, die uns stark machen, die unseren Glauben bewähren. Das ist nichts Schlimmes, weil wir diese Bewährung brauchen, damit unser Glaube eben zu dieser Kraft kommt, die verheißen ist. Versuchung in solchen Situationen ist immer dann der Versuch, in diesen Wüstenzeiten uns von Gott und seiner Geborgenheit wegzuziehen. Guck auf deine Wüste, die da vor dir ist. Guck auf deine Probleme, sieh das. Siehst du, da ist Gott nicht. Gott ist ganz weit weg von dir. Das ist der Versuch Satans, letztendlich damit so umzugehen. Die Frage ist nur, muss dieser Versuch erfolgreich sein? Kommt Satan da bei mir zum Ziel oder nicht? Satan versucht Jesus hier über seine Bedürfnisse, wo Hunger gerade das wohl stärkste ist. Wo sind in deinem Leben die Bedürfnisse, die gerade am wenigsten erfüllt werden, die für dich am größten sind? Darüber wirst du versucht, in der Regel. Da bist du am meisten anfechtbar. Du bist nicht anfechtbar da, wo alles glatt läuft, sondern du bist da anfechtbar, wo die Dinge kompliziert sind. Vielleicht ist dein größtes Bedürfnis, dass du menschliche Zuneigung brauchst, dass du Menschen brauchst um dich herum, dass du in einer Einsamkeit bist. Gott hat versprochen, bei dir zu sein. Aber kannst du darauf warten, bis Gott es erfüllt? Oder ist es ein Bedürfnis in dir, das du in jedem Fall für dich selber erfüllen wirst? Auch ohne Gott. Dann kommen dann so Geschichten raus, dass man vielleicht Beziehungen eingeht, die man besser nicht eingegangen wäre und so weiter. Das ist dann, wo Anfechtung passiert. In einem Bedürfnis, was du wirklich hast, handelst du ohne Gott. Satan versucht Jesus dazu zu bewegen, dass er die Erfüllung seiner Bedürfnisse jetzt erst einmal als das Wichtigste sieht. Jesus, mach doch ein kleines Wunder. Dieser Stein, lass zu Brot werden. Ein kleines Mini-Wunder und dir geht es gleich wieder ein bisschen besser. Eigentlich? Noch nicht tragisch, oder? Wirkt harmlos, aber bedeutet im Letzten, wenn Jesus hier nachgibt, dass meine Bedürfnisse über den Willen Gottes gestellt werden. Und das tut Jesus nicht. Jesus ist ganz klar, über alles andere steht bei mir der Wille Gottes, über meinen Bedürfnissen. Er ließ sich nicht dazu versuchen, seine von Gott gegebene Kraft für etwas anderes zu investieren, als allein für das, was Gott will. Unabhängig seiner eigenen Bedürfnisse. Er will über alles andere Gott die Ehre geben und durch Gottes Wort leben. Und Jesus sagt damit, dass alles wirklich Wichtige im Leben von Gott und seinen Plänen und Absichten abhängt und nicht von den eigenen Bedürfnissen. Und in diesem Gehorsam, den Jesus da geht, interessanterweise, da erlebt er auch dann die Versorgung Gottes. Nicht seine Versorgung, der jetzt mal schnell ein Wunder macht oder dies oder das, sich seine Bedürfnisse möglichst schnell irgendwo befriedigt, sondern dass Gott das dann tut, seine wahren Bedürfnisse dann auch zu erfüllen. Das ist schon heftig, wenn man das mal wirklich durchdenkt. Das ist eine ganz krasse Aussage im Grunde genommen. Zu sagen, Gott steht über meinen Bedürfnissen. Er hat das Recht dazu. Aber genau da, bei unserer Bedürftigkeit, da ist auch immer unser Anfechtungspunkt. Und deshalb ist es klug, Gott über die Bedürfnisse zu stellen. Wie schaffe ich das denn, meine Bedürfnisse unter den Willen Gottes zu stellen? Ich denke dadurch, dass ich lerne, mich richtig zu ernähren und nicht nur meine jeweiligen Bedürfnisse zu befriedigen. Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat Ganz interessante Aussage. Das zu tun, was Jesus gesagt hat, ist meine Speise. Das ist das, was mich versorgt. Und er sagt, nicht nur vom Brot allein lebt der Mensch. Geistlich satt werde ich, wenn ich in die klare Gottesbeziehung investiere. Vor der Erfüllung meiner Bedürfnisse. Dass ich Prioritäten darin setze. Da, wo ich mit Gottes Gegenwart erfüllt bin, da, wo ich Jesus Liebe und Zuwendung in mir erfahre, da verlieren tatsächlich andere Bedürfnisse an Kraft. Wo ich zum Beispiel daran festhalten kann, dass Gott für mich sorgt. Da ist es möglich, selbst in einem tatsächlich erlebten Mangel, das loszulassen und darauf zu vertrauen, wenn ich jetzt in Gottes Dinge investiere, wird Gott mich nicht vergessen. Irmgard, das wirst du erleben. Dass du vor der Wahl stehst, mache ich das jetzt, wie es kann und dies und das und mit den Möglichkeiten, die ich habe, oder vertraue ich auf Gott und ich investiere in den Willen Gottes. Und alles andere wird sich darum richten und einfügen. Brot stillt nur mein momentanes Bedürfnis. Gott stillt all meinen Mangel. Deshalb hier dieses Beispiel. Womit ernährst du dich? Nur damit, dass dein aktuelles Bedürfnis gestillt wird oder darüber hinaus, dass dein Leben mit Gott ganz und gar gefüllt wird. Es hilft uns, nicht zu stolpern. Die zweite Geschichte, die Jesus erlebt, ist auch wieder ganz perfide. Er führte ihn hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt. Und der Teufel sagte zu ihm, dir werde ich diese ganze Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du niederkniest vor mir, wird sie ganz dein sein. Satan versucht Jesus mit dem Angebot große Bedeutung zu bekommen. Ein Stolperstein für uns ist immer Bedeutung zu wollen. Und mal ehrlich, wer ist da nicht versuchlich? Wer möchte das nicht? Bedeutung zu haben ist niemandem einerlei. Dir ist es nicht egal, ob dich andere mögen oder nicht. Dir ist es nicht egal, dass du anerkannt bist oder nicht. Dir ist es nicht egal, ob du geliebt bist oder nicht. Die Frage ist nur, vor wem möchte ich diese Bedeutung bekommen? Und auf welchem Weg erlange ich sie? Satan versuchte Jesus mit dem Angebot der Herrschaft über alle Königreiche der Welt eine maximale Bedeutung zu erlangen. Ein Angebot, das Jesus aber ablehnt. Während seines ganzen Dienstes weigerte sich Jesus, ein Königreich für sich selbst zu suchen. Weder durch faule Kompromisse, die er einging, noch dass er irdische Macht ausübte, noch dass er in irgendeinem politischen Tauziehen teilnahm, noch dass er irgendwelche Gewalt ausübte, oder ihm war auch egal, wie seine persönliche Popularität aussah. Und da, wo wir im Reich Gottes dienen, werden wir oft damit versucht, eine besondere Bedeutung auch darin zu erlangen. Du kannst in deiner Gemeinde etwas tun und kriegst Bedeutung dafür. Du kriegst Anerkennung. Da habe ich in der Gemeinde eine bestimmte Aufgabe, die ich mit Einsatz auch erfülle. Aber dann fange ich an, daran festzuhalten. Dass es nur noch so gehen kann, wie ich denke. Dass meine Erkenntnisse und Überzeugungen von anderen gefälligst übernommen werden müssen. Dass ich geachtet und geehrt werde. Und weh, das tut irgendeiner nicht. Da versuche ich, auf ungute Art Einfluss auszuüben, meine Bedeutung einzufordern. Aber es geht im Reich Gottes niemals um unsere Bedeutung, sondern um Gott und um seine Bedeutung. Da, wo wir ins Reich Gottes investieren, da investieren wir in Gottes Bedeutung. Nicht, dass wir da gut aussehen bei. Es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Und auch hier gilt es wieder, klare Prioritäten zu setzen. Nicht deine eigene Bedeutung zu pflegen und zu fördern. Denn dann wirst du auf Dauer Schaden nehmen und deine Bedeutung bei Gott immer mehr verlieren, weil du immer nur die Bedeutung von Menschen brauchst. Aber da, wo du die Bedeutung Gottes suchst, dich darin investierst, wirst du erleben, wie deine Suche nach Bedeutung zu einem Ende kommt. Weil du erlebst, dass Gott dir ganz große Bedeutung nämlich verleiht. Nicht durch das, was du leistest, sondern dadurch, dass du ihn suchst und Gemeinschaft mit ihm hast. Und das hebt dich über die Bedeutungssuche bei anderen Menschen. Dann wird es wirklich so, dass du vom Urteil anderer Menschen unabhängig wirst. Und das ist gut so. Das ist Freiheit. Du findest die volle Bedeutung eines Kindes Gottes. Gott ist stolz auf dich. Gott liebt dich. Gott hat Freude an dir. Das kann dir kein Mensch so geben. Bei einem Menschen musst du das verdienen. Du musst irgendwas tun, damit er das an dir wahrnehmen kann. Gott kennt dich durch und durch. Selbst wenn du krank bist, auf dem Bett liegst und nichts mehr tun kannst, ist Gott fröhlich über dich. Er freut sich über dich. Das haben mir meine Krankheiten auch gelehrt. Dass da, wo du nicht mehr kannst, wo du auch keinem Mensch mehr was beweisen kannst oder musst, dass da Gott da ist, der sagt, ich achte dich. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mir wertvoll. Das macht uns unabhängig von dem, was Menschen denken. Du erlebst, wie Gott sich zu Jesus verhält. Das tut er auch bei dir, wenn du deine Bedeutung bei ihm suchst und nicht bei den Menschen. Und der letzte Stolperstein, der hat was damit zu tun, dass wir manchmal Abkürzungen gehen wollen auf dem Weg, wenn wir Gott folgen wollen und damit Gott versuchen. Ich lese uns nochmal die letzten Verse. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, und das ist richtig perfide, seine Engel ruft er für dich herbei, dich zu behüten, und auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus entgegnete ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hast du schon mal Gott versucht? Bist du schneller gefahren, zum Beispiel, als dein Schutzengel fliegen konnte oder sowas? Das machen wir, wenn wir unsere Pläne machen, Wege einschlagen, die Gott uns gar nicht gezeigt hat, loslaufen und hinterher dann zu Gott kommen und sagen, jetzt mach doch das, was ich da, wo ich da unterwegs bin und segne das irgendwie. Gott soll halt seine Engel schicken, die mich dann behüten auf den Wegen, die Gott mich gar nicht geheißen hat zu gehen. Wir setzen unseren eigenen Willen durch und erwarten, dass Gott dann schon alles richten wird. Das nenne ich geistliches Bungee-Jumpen. Wisst ihr, was Bungee-Jumpen ist? Also eine komische Kordel am Fuß und dann irgendeinen Abgrund runterspringen und dann hoffen, dass das Ding irgendwie hält. Schwachsinn. Aber daran sind ganz viele schon gescheitert, ich auch. Die Anfechtung, eigene Wege zu gehen und zu planen und dann zu erwarten, Gott wird es schon richten, ist oft ein Muster, in dem wir leben. Nun, Gott ist gnädig und rettet uns öfters aus notvollen, hochnotpeinlichen Situationen heraus, in die ich mich selber gebracht habe, weil ich dachte, ich weiß es besser, was gut für mich ist. Aber unsere Beziehung zu Gott wird dadurch doch getrübt. Wir verlieren Kraft, wir verlieren geistliche Kraft. Denn Gott lässt es auch zu, dass wir erst einmal die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Manche, auch christliche Missionare, habe ich schon stöhnen hören über das, was sie tun und alles zu tun haben. Und wenn du mal genau nachfragst, dann tun sie das nicht, weil Gott es ihnen gesagt hat, sondern weil sie Erwartungen erfüllen wollen. Ich glaube, das ist unser aller Problem. Wir tun oft Dinge, die gar nicht von Gott vonnöten wären und wundern uns, dass Gott da irgendwie so weit weg erscheint und wir völlig überfordert sind. Der Böse versucht, das ist das Dramatische hier, er versucht letztendlich Jesus mit einer biblischen Verheißung. Er zitiert hier Psalm 91. Er hat seinen Engeln doch befohlen, dich zu bewahren. Dann probier es doch aus. Mach doch, was du willst. Er wird doch seine Engel schicken. Und so leben wir oft. Vielleicht nicht so willentlich, aber es ist oft das Ergebnis. Musste Jesus dann nicht erstmal eine Probe seines völligen Glaubens ablegen, ich springe da runter und werde dann schon sehen, dass mich irgendjemand auffängt? Ja, musste er, aber nicht im Tempel. Er musste seinen Glauben beweisen, aber nicht hier und nicht jetzt in dieser Situation. Das hatte Gott ihm nicht gezeigt, nicht gesagt. Also macht Jesus es auch nicht. Wisst ihr, wie befreiend es ist, Dinge nicht zu tun, weil sie Gott gar nicht will von uns oder sie gar nicht gesagt hat? Das ist übrigens das Anti-Stress-Ding in unserem Leben. Wir tun ganz viele Dinge, wir haben ganz viele Antreiber in uns, die nicht Gott sind. Aber wir geben ihnen die Autorität, als wären sie Gott und machen Dinge, die Gott gar nicht will. Jesus lässt sich nicht von Menschen zu etwas überreden. Auch nicht von Satan. Er verkürzt auch nicht den Weg, den Gott mit ihm gehen will. Auch nicht, wenn es noch so fromm aussehen mag. Er entscheidet sich ganz klar. Ich gehe den Weg, den Gott mir zeigt und keinen anderen. Egal, welchen Effekt er damit erreichen könnte. Das hätte die Leute begeistert, wenn er vom Tempel gehopst wäre. Und er wäre da irgendwie aufgefallen worden. Das wäre ein Ding gewesen. Das hätte in Jerusalem richtig Zauber veranstaltet. Aber er macht es nicht. Er macht nicht das, was wirksam ist. Er macht das, was Gott will. Was machst du? Gehst du den Weg mit Gott? Auch wenn der Weg vielleicht länger erscheinen mag, mühsam wird. Genau diesen Weg, wenn er dir Gott zeigt, ist auch der Weg, den er mit dir geht. Die Abkürzung geht in der Regel nicht mit. Dreimal sagt Jesus in dieser Geschichte nein. Dreimal stolpert er nicht über die vor ihm ausgelegten Stolpersteine. Dreimal entscheidet er sich klar für die Wege Gottes, wie sie Gottes Wort sagen. Und der Teufel lässt ihn für eine Weile in Ruhe. Für uns lernen wir daraus vielleicht Folgendes, dass wir uns richtig ernähren und nicht nur momentane Bedürfnisse erfüllen, dass wir Priorität darin legen, Gottes Gemeinschaft zu suchen. Vielleicht lernen wir, dass wir unsere wahre Bedeutung bei Gott finden und nicht bei den Menschen. Und vielleicht lernen wir, dass wir keine Abkürzungen gehen und Gott nicht durch eigene Wege versuchen sollten. Und wenn wir das lernen, glaube ich, werden auch die Wüstenzeiten in unserem Leben erträglicher. Werden wir erleben, dass Gott auch in den schweren Zeiten unseres Lebens da ist und uns trägt und uns hält. In dieser Art nachzufolgen, das bewahrt uns vor manchem Stolperstein der Anfechtung. Das will Satan nicht. Aber Gott möchte das. Und Jesus möchte das. Und er möchte an seinem Beispiel, dass wir lernen, es auch so zu machen wie er. Weil darin liegt Sieg und darin ist Leben. Und darin überwinden wir auch Anfechtungen. Auch dann, wenn die Party vorbei ist. Dann bleibt kein Kater zurück, sondern eine Freude auf den nächsten Tag. In diesem Sinne. Amen.